Hallo, du wundervolle Seele. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Strunzehrlich steht für Offenheit, Mut und Tiefgang in Bezug auf die psychische Gesundheit. Bitte achte beim Hören gut auf dich, denn einige Inhalte können auch deine Gefühlswelt auf den Kopf stellen. Ich wünsche dir einen inspirierten Verstand und ein warmes Herz beim Anhören. Ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf heute mit Pelle über ganz viele spannende Dinge sprechen. Pelle ist eine ganze Weile Stationsleiter einer psychosomatischen Tagesklinik gewesen. Außerdem ist er Mentalcoach, bildet Lauftrainer für Barfußlaufen aus und arbeitet auch selbst noch in diesem Bereich. Hallo Pelle.
Hallo, schön, dass ich bei dir sein darf, dass du mich eingeladen hast. Freue ich mich sehr drüber.
Ich würde dir gleich zu Anfang gerne ein paar Fragen stellen, dass wir noch ein bisschen mehr von dir erfahren und mal hören können, was du heute so mitgebracht hast. Fangen wir mal mit deinen drei Lieblingsstärken von dir an.
Meine drei Lieblingsstärken, also ich glaube, ich bin sehr ausdauernd, wenngleich etwas ungeduldig, aber ausdauernd. Ich glaube, ich bin sehr, ja, so wissenhaft und habe so eine, sowas, ich glaube so an das Ritterliche und Ehrenhafte und im besten Sinne, nicht im religiösen Sinne. Und ich bin gelassen.
Das sind schöne Stärken, die dir wahrscheinlich beim Laufen auch sehr helfen, nehme ich an. Aber da kommen wir später bestimmt drauf.
Oder andersrum, ich weiß es nicht. Vielleicht hat das Laufen dafür geholfen. Ja, wahrscheinlich auch.
Blickwinkel. Was gibt es gerade Schönes in deinem Leben?
Gerade? Mhm. Also einmal meine noch nicht ganz Frau. Also die ist schon eine Frau, aber die ist noch nicht meine Ehefrau. Und meine Tochter, die 1,5 Jahre alt ist. Und ich habe schon eine andere Tochter von 11 Jahren aus erster Ehe. Und Stieftochter auch. Und das macht, also Familie ist gerade sehr, sehr wichtig. Ich bin in Elternzeit gerade.
Schön.
Und für 2 Jahre gegangen. Ich habe einfach gesagt, ich mache einen Cut und mache nebenberuflich eben meine selbstständigen Sachen. Aber ansonsten habe ich mich wirklich um die Familie gekümmert und habe versucht, Daddy zu sein. Ich bin es natürlich, aber ich habe versucht, meinem Bild davon irgendwie nachzugehen, was das heißen könnte. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gerade. Und ja, mein Job macht mir auch, also diese Barfußgeschichte, die liebe ich schon sehr. Schon das gefunden, was ich liebe zum Arbeiten.
Richtig schön. Lass uns mal, bevor wir richtig ins Thema gehen, ich habe jetzt direkt schon Themen, wo ich drauf springen wollen würde, aber lass uns doch einmal als Einleitung vielleicht noch in die Frage gucken oder du kannst mal in dich reinspüren, was du da teilen magst. Was so deine persönliche Verbindung zum Thema psychische Gesundheit ist, was du quasi heute auch mitgebracht hast und worum sich diese Podcast-Folge so grob drehen wird für dein Gefühl.
Also mein Thema mit psychischer Gesundheit ist, dass ich bis vor 5, 6, 7 Jahren habe alles externalisiert, alles waren die anderen. Und natürlich habe ich dann durch meinen Beruf in der Pflege und in der Psychosomatik dann, wo das erste Mal jemand vor mir saß und einfach nur geweint hat. Und ich habe dann gedacht, was mache ich denn jetzt mit der? Jetzt weint die da einfach. Und ich fand das schwer auszuhalten, dass ich nicht wusste, was die will. Hat auch nichts geäußert. Da habe ich dann gemerkt, okay, da ist irgendwie ein Feld, das kenne ich noch gar nicht so richtig. Und da habe ich mich dann auch gerne reinbegeben und habe gemerkt, dass aus den ganzen Jahren der Pflege so die helfende Hand und einfach das Handauflegen oder eben einfach nur zuhören unheimlich wichtig für mich ist und unheimlich wichtig für andere ist. Und da habe ich natürlich dann auch nach der Klinikzeit, auch in der Elternzeit, da hatte ich dann nochmal ein Jahr woanders gearbeitet, habe ich dann gemerkt, dass ich natürlich auch eigene Themen eben mit angetriggert bekommen habe in dieser Zeit in der Psychosomatik. Da hat man in der Pflege sehr, sehr wenig Supervision, sehr, sehr wenig Therapie, oh, da läuft ein Hund,
Ja.
sehr, sehr wenig selber reflektiert man sich da und das habe ich dann erst später angefangen. Ja, das sind so, dass ich da selber gemerkt habe, durch die anderen als das Spiegel, okay, da hast du aber selber ein bisschen was zu verarbeiten. Und das mache ich tatsächlich für mich persönlich sowieso, aber auch im Rahmen dieses Barfußtrainings. Das ist für viele so ein, ja, so ein Hype gewesen, ne? So ein Barfußlaufen, irgendwie zurück zur Natur und so. Aber bei den meisten habe ich dann irgendwie festgestellt, steckt da irgendwas Tieferes dahinter. Und das ist für mich immer das Interessantere. Also ich höre mir das an mit dem Barfuß und so müssen wir ja alle sein, so muss es ja sein und so. Da höre ich immer so hin, aber höre ich auch ein bisschen drüber und gucke eigentlich vorbei, worum geht es denn da eigentlich? Ne? Was haben die Leute denn für Themen dabei? Und wenn die da rankommen, das geht über die Füße ziemlich gut, übers Erden, dann ja, ist das schon hochinteressant, was da alles aufploppt. Und bei mir genauso.
Ja, total spannend. Ich habe da gerade versucht, mich so reinzubegeben gedanklich. Und letztlich, dadurch, dass du das ja auch selber viel praktizierst, hast du ja ganz viel Selbsterfahrung auf dem Bereich des Barfußlaufens.
Ja, da auf jeden Fall.
Vielleicht magst du dich mal mit uns in so eine Zeitkapsel begeben, zu irgendeinem Punkt in deinem Leben, wo du so denkst, da beginnt so deine Geschichte mit dem Thema psychische Gesundheit, auch wenn es dir da vielleicht noch gar nicht so bewusst war. Und dann vielleicht, wenn du magst, auch gern so den Prozess, wie bist du zum Barfußlaufen gekommen und wie hat das auch deine Sicht vielleicht verändert?
Das geht mit der Zeitkapsel.
Hm.
Es war ein Liebeskummer, ein großer. Nein, es war nicht ein großer Liebeskummer, es war ein kleiner Liebeskummer. Den großen Liebeskummer, den gab es schon ein paar Jahre vorher, 2001, da hatte ich großen, langen Liebeskummer. Und dann hatte ich 2005 nochmal Liebeskummer aus einer gleichen Geschichte heraus. Und da hatte ich dann, war ich dann doch irgendwie. Nee, es war 2008, der Liebeskummer. Und da habe ich dann gedacht, ich habe immer die gleichen Tipps und Ratschläge bekommen von allen, dann ja, es geht vorbei, bla bla bla, andere Mütter haben auch und so weiter. Ich dachte, ey, das kann es doch wohl nicht sein. Mir passiert immer der gleiche Scheiß, den ich mir selber anziehe irgendwie. Das habe ich da noch nicht gedacht, aber ich habe gedacht, wieso passiert mir das immer und so. Und da hat mir dann tatsächlich die Person, die mir den ersten Liebeskummer verursacht hat, hat mir ein Buch gegeben und da war so der Einstieg. Das Buch waren die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Wenn du es kennst.
Ja.
Und das war so ein Moment, das ist sehr einfach geschrieben, ne? Und das ist sehr, sehr, steht ja sogar hinten drauf, esoterische Psychologie als Titel. Und da habe ich auch das erste Mal gedacht, okay, vielleicht muss Esoterik gar nichts Schlimmes sein, ne? Sondern hab das Wort auch mal ein bisschen auseinandergenommen und habe dann da drin gelesen, dass. Wo ich dann gemerkt habe, irgendwie, okay, der Schmerz ist erstmal schon, der ist schon da, der ist schon in mir, ne? Und ich projiziere den irgendwo auf Situationen drauf. Und das war so der erste Einstieg 2008 in sowas spirituell-psychologisches und wo ich dann tatsächlich als nächsten Schritt dann eine Website angeklickt hatte, expartnerzurück.de. Ich wollte unbedingt meine Freundin wieder haben. Und da war das dann, das war vielleicht nicht seriös, aber der schrieb dann in diesem kostenlosen E-Book und dann auch darüber hinaus, dass es auf jeden Fall funktionieren würde, dass ich meine Ex-Freundin zurückbekomme oder es mir nicht mehr so wichtig ist. Eins von beidem. Also entweder, also es wird mir auf jeden Fall besser gehen und das war tatsächlich absolut so. Es war dann tatsächlich so ein Liebeskummerprogramm und das war so eine reine Selbstpflege und wo ich dann gemerkt habe, okay, das tut mir so gut, das ist ein Feld, wo ich voll reintauchen konnte. Und zwar glaube ich nicht, dass es darum ging, ein Erfolgstagebuch zu schreiben oder das Dankbarkeits Buch abends, das waren alles so Aspekte, mehr laufen zu gehen, noch mehr Sport zu machen, sich verabreden und so was, was alles da drin war. Sondern das Besondere daran, das war das erste Mal für mich, ist gewesen, sich rar zu machen, 5 Wochen lang keinen Kontakt mehr zu der Person, die man so vermisst und so, und sich nur um sich kümmern und vor allen Dingen einen Plan zu haben. Und da habe ich gemerkt, dass ich keine Pläne hatte im Leben. So. Und da hatte ich das erste Mal mit diesem Buch, mit diesem E-Book oder so, hatte ich gedacht, okay, jetzt hast du erstmal für 5 Wochen hast du einen klaren Plan. Das sagt er dir, du machst jetzt das, 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 dies und so weiter. Also ich bekam so Struktur von außen rein und das war tatsächlich so. Ich hatte zwar immer noch Gedanken an die mich verlassen habende Ex-Partnerin, aber ich hatte auch das Gefühl, okay, aber wenn die es sieht, wie krass ich gerade abgenommen habe, wenn die, und das war alles noch für die, ne, so. Aber ich habe mich selber daran erfreut und dann habe ich gemerkt, okay, wenn du dich selber freust, ist es ja erstmal in dir, so, ne, und dann liegt auch irgendwie plötzlich so ein Handlungsstab in meiner Hand, so ein Zepter, ne, für mich selbst, mit dem ich arbeiten konnte. Und dann habe ich natürlich irgendwie das gemacht, was da stand, erstmal Dates und so weiter und habe dann direkt irgendwie jemanden kennengelernt und habe die dann geheiratet. Aber da will ich nicht unbedingt drüber reden, das war nicht so eine gute Idee für mich. Aber trotz alledem habe ich da gemerkt, es gibt immer neue Wege, es gehen Türen auf, wenn man einen Plan hat. Ja, das war, glaube ich, so der Einstieg, ne? So in die Selbstreflexion. Und da habe ich dann weitergeguckt, dann habe ich mehr Bücher gelesen und mehr geschaut und so weiter. Und von daher kam sicherlich die Psychosomatik, die dann ein paar Jahre später kam, nicht von ungefähr, ne? Dass ich da irgendwie gedacht habe, okay, das zieht mich dann schon an. Wobei ich eher privat, eher so spirituell, psychologisches, ob es jetzt buddhistisch oder was weiß ich was war, gelesen habe, wo es viel mehr um Ressourcen für mich ging und um Kompetenzen als um das Störungsmodell, was ich dann in der Psychosomatik und Psychologie dann gefunden habe, ne, wo irgendwas nicht stimmt und von der Norm abweicht und so weiter. Das, so arbeiten die Psychotherapeuten nicht, aber das System, ja, habe ich als so empfunden. Und das war mir sehr zuwider am Anfang, dass ich da angefangen habe und da hieß es, ja, wie ist dein Ersteindruck vom Patienten? Und ich dachte so, soll ich jetzt ein Urteil fällen oder bunt, schräg, schrill, gedrungen, rund, quadratisch oder ja, genau das. Ne? Damit, und so, wo ich dachte, so, das ist eigentlich nicht meine Denkweise mehr. Ne? So, ich versuche mich eigentlich davon zu lösen. Das war immer und das bleibt auch immer noch eine Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich fühle und denke und der Psychosomatik.
Mega spannend. Ich glaube, ich würde dich, wenn es dir gerade noch gut damit geht, du kannst ja auch jederzeit deine Grenze äußern, das weißt du ja schon, würde ich dich gerne noch drin lassen und nimm uns doch noch mal mit, wie dann das Barfußlaufen dazu gekommen ist, weil ich glaube, das war für dich ja schon ein Schlüssel, der sonst würde es ja nicht so viel Raum jetzt in deinem Leben einnehmen. Ich denke, da in Richtung Achtsamkeit und so bist du ja auch viel übers Barfußlaufen gekommen.
Ja, das Barfußlaufen war erstmal ein Barfußschuhlaufen. Also ich bin halt schon gelaufen und gejoggt, durch das Liebeskummerprogramm auch verstärkt. Also ich habe schon früher angefangen zu laufen, nach dem ersten Liebeskummer 2001. Also das Laufen und Liebeskummer hat bei mir auf jeden Fall eine starke Verbindung. Und dann habe ich mit dem Barfußschuhlaufen auf Anraten eines befreundeten Arztes in der Urologie, in der ich noch gearbeitet habe, angefangen, habe die ersten Barfußschuhe 2010, die auf den Markt kamen, direkt gehabt und bin damit gelaufen. Und das sind dann Schuhe mit nur so 3 mm Sohle. Ne? Und mit denen bin ich halt joggen gegangen und hatte dann erstmal einen Muskelkater für eine Woche nach 3 Kilometern Joggen in der Wade. Und trotzdem habe ich da schon gemerkt, vielleicht war es wieder der Plan, ne? Dass ich einen Plan bekam. Denn vorher war Laufen, und das kannte ich von allen anderen auch in konventionellen Schuhen, war immer, ich weiß nicht so genau, wie ich abrollen soll, muss mal jemand drüber gucken, ich weiß nie genau, wie der Fuß aufsetzen soll. Und mit den Barfußschuhen war es das erste Mal erzwungene, macht der Fuß das von selbst. Und dann hast du das Gefühl, okay, ich kann nicht über die Ferse, es geht so nicht. Und der Fuß stellt sich in kurzer Zeit darauf ein und macht dann sein Ding. Und man merkt, okay, ich kann mich da voll drauf verlassen, das ist zwar super anstrengend, aber ich merke, ich weiß zum ersten Mal genau, wie ich aufsetzen muss, weil es nur so geht. Und dieser Plan war, glaube ich, dann dafür verantwortlich, dass ich damit erstmal gelaufen bin und dass ich das aber auf ganz barfuß übertragen habe. Das kam eigentlich erst später, 2015, sodass ich dann gemerkt habe, ich muss, selbst die Schuhe sind mir jetzt zu eng, obwohl die breiter sind als alle anderen, aber es wird mir alles zu eng, es muss noch mehr Handlungsspielraum da sein, noch mehr Kontakt zum Boden da sein. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich, wenn ich ganz barfuß bin, dass ich dann in der Lage bin, anzuhalten und mal zu sagen, stopp, ich will jetzt gerade gar nicht weiterlaufen, ich muss diesen Boden da mal begehen, austesten, auch abseits des Weges. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, wo ich ins Spüren kam, ne? Und gemerkt habe, ich will gerade gar nicht weiterlaufen und will jetzt gerade einfach nur fühlen. Wenn das die Frage so ein bisschen beantwortet.
Total, dieser letzte Satz, der ist für mich so eindrücklich, weil was ich mit Laufen schnell verbinde in meinen Gedanken und auch von Menschen, die ich so in meinem Umfeld kenne, ist eben dieses, ich tracke meine Zeit und, ne, also so ein Druck dahinter, so ein Leistungsgedanke. Und ich finde es so schön, wie du es formuliert hast, dass es dann plötzlich so darum ging, an genau dieser Stelle ganz ins Körpergefühl und ins Spüren zu gehen und die Sinneswahrnehmung einzuschalten und in die Erdung zu gehen. Das ist ja für mich persönlich richtig berührend, weil das einfach nochmal zeigt, wie viel Achtsamkeit unser Körpergefühl uns einfach geben kann.
Absolut. Ich glaube, ich habe das in einem Post von dir gelesen, dass du gerade nochmal einen Laufversuch gestartet hast.
Ja, ja.
Tatsächlich ist der Schwerpunkt unserer Arbeit in der Barefoot Academy, das ist diese Ausbildungsstätte, die der Emanuel Bolander gegründet hat, wo ich auch arbeite, ist der Schwerpunkt wirklich momentan ist tatsächlich lassen und nicht tun. Also wir haben früher auch gesagt, okay, wenn man die und die Übungen, also vereinfachte Übungen, die das Laufen simulieren, wenn man das einbaut, dann wird die Technik besser und so. Und mittlerweile sind wir dabei, das alles wieder loszulassen. Und wenn wir mit Menschen, ich war am Wochenende, hatte ich ein Coaching draußen, 3,5 Stunden lang mit 2 Leuten und mit Abstand natürlich. Und dann ging es da auch darum, muss ich jetzt das und das machen? Nee, du musst es lassen. Ja, aber man soll doch nicht so und so laufen. Ja, dann mach das nicht. Ja, dann laufe ich aber auf dem Vorfuß. Ja, dann lass das. Also es geht eher darum, hör auf beim Laufen mit dem Großhirn zu versuchen, das Kleinhirn zu kontrollieren. Das klappt nicht. Ne? Das Kleinhirn weiß, was da zu tun ist. Ne? Das ist so reflexive Arbeit. Das heißt, das geht so schnell, da kann unser Verstand überhaupt nicht mitarbeiten. Der stört wirklich nur, wenn es ums Laufen geht. Der hat irgendwelche Konzepte im Kopf, man muss ein Läuferdreieck, man muss hier. Und wenn man das lässt, dann läuft man einfach nur noch. Dann ist es zwar erstmal seltsam, dann hängen die Arme einfach runter und man läuft so durch die Gegend. Und dann kann man sagen, jetzt mach es doch so, dass es sich etwas angenehmer anfühlt und dann passieren die richtigen Dinge. Also man muss tatsächlich so einen Null-Reset-Knopf drücken, ne, damit die Leute wieder da reinkommen. Und dann wird es tatsächlich, dann kann es schon mal irritierend werden. Dann bleiben Leute schon mal stehen und können nicht mehr weiterlaufen oder haben das Gefühl, ich verstehe meinen Körper gerade nicht mehr. Ne? Und dann und sagt, ja, weil du jetzt die Konzepte beiseite geschoben hast. Und es war so extrem, dass ich einmal in einer Ausbildung, ich hatte eine Ausbildung angeboten, die ist jetzt aber in die anderen Ausbildungen mit reingeflossen. Das war der Mindfulness Running Coach, 5-Tages-Ausbildung. Und da gab es aber auch ein, das stimmte gar nicht, was ich gerade gesagt habe, da gab es einen Workshop dazu, nur für Endkunden, 2 Tage, da ging es wirklich nur um Anhalten und in den Wald gehen. Und da war ein Marathonläufer, der lief seinen Marathon in 2 Stunden und 31 und der wollte unbedingt 2 Stunden und 30 schaffen. Und das war ein Achtsamkeitsworkshop und ich dachte erst, er macht einen Scherz. Also er meinte so, ja, ich glaube, dass meine ganze Problematik so ein bisschen mit dieser Minute zu tun hat, dass ich diese 2:30 nicht schaffe. Ich habe immer 2:31. Und der war völlig ausgemergelt, also ganz vertrocknet schon. Und der ist nur gerannt die ganze Zeit. Und dann sind wir irgendwann Waldbaden gegangen, so für 3 Stunden. Und wir waren gerade in den Wald eingetreten und haben dann die Schuhe ganz ausgezogen. Der hat ja immer Sportschuhe, richtige Turnschuhe angehabt. Die Schuhe ganz ausgezogen, der konnte nicht mehr weitergehen und wurde wirklich instabil. Ne? Und dann mussten wir die ganze Gruppe nutzen und halten und was brauchst du und so weiter. Ne? Und der wurde echt instabil und blieb das auch für eine Weile und musste dann auch stabilisiert werden bis zum Ende des Workshops. Und weil er gemerkt hat, dass er zum ersten Mal angehalten hat. Und zum ersten Mal den Boden, der konnte problemlos 42 Kilometer durch die Gegend rennen, aber der konnte nicht mal ganz kurz ohne Schuhe im Wald stehen. Mhm. Und da merke ich halt einfach, dass die Füße auf jeden Fall ein Kanal sind, ne, durch den man sehr, sehr, sehr schnell in die Gefühlswelt kommt. Und da gehe ich ganz behutsam mit um bei den Workshops, ne? Und auch ganz, ich sage mal, ganz pampernd, ne? So ganz vorsichtig, weil die sind schon, da muss nichts, die sind meistens schon komplett offen, wenn man einmal was benennt, ein Gefühl benennen und dann platzt es raus, ne? Wenn man barfuß ist.
Ja.
Von
Yes.
daher kann ich sagen, dass Schuhe das wirklich abschneiden, ne? Viel Gummi unter den Füßen und viel Federung, so, das nimmt uns unser Gewicht in dieser Welt. Habe ich noch nie gesagt, muss ich mal merken. Wenn du irgendwie ein Gewicht in dieser Welt. Gut, ja.
Letztlich geht es ja im Laufen dann vor allem, wenn du dir sagst, das Schuhwerk wegzulassen und mehr in die Achtsamkeit und auch ins Anhalten zu gehen, geht es ja ganz viel ums Thema Körpergefühl. Wenn du in deine Geschichte nochmal reingehst und schaust, was du davon teilen willst, war es für dich immer so einfach, da ins Körpergefühl zu kommen?
Ins Körpergefühl glaube ich ja. Ich war immer ein ästhetischer Mensch. Also ich bin kein Sportler gewesen. Ich bin so eher ein musischer Mensch gewesen, der ich konnte einfach sehr gut zeichnen als Kind und als Jugendlicher und habe aber den ersten Berufsweg ins Grafikdesign und so, den habe ich aber halt durch bestimmte Dinge, die ich gleich noch erzähle, halt eben verbockt. Aber ich war eigentlich eher ein musischer Mensch, also Musik, Kunst und so weiter. Und Sport war eher nicht so mein Ding. Ich hatte aber das Gefühl, sportlich oder muskulös oder irgendwas auftreten zu müssen oder sein zu wollen. Und war ich aber nicht, ne? Und das hat mir auf jeden Fall Schwierigkeiten in der Akzeptanz meines Körpers gemacht, aber nicht, dass ich ihn nicht wahrnehmen konnte, sondern Körperwahrnehmung war immer da. Ich konnte immer gut spüren. Ich kann auch Atmosphären gut wahrnehmen oder Gefühle von anderen und Körperhaltungen. Und aber das mit der Körperakzeptanz, das war tatsächlich ein Problem und das hat sich erst ja vor kurzem erst gänzlich, will ich noch nicht sagen, da arbeite ich sicherlich immer dran, aber das hat sich sehr, sehr gelöst, ja.
Ja, das ist, wenn ich so in meine Geschichte reingehe, ja sowieso ein Thema, was, glaube ich, für viele junge Menschen immer schlimmer auch präsent wird, dadurch, dass es so viele soziale Vergleichsmöglichkeiten gibt und so weiter. Und ich finde es da total spannend, dass ich jetzt gerade mit dir spreche, weil da kann ich natürlich nur die weibliche Perspektive einnehmen und nicht die männliche. Dementsprechend hast du irgendwie so den ein oder anderen Gedanken oder Moment, den du noch so von früher erinnerst, wo du jetzt aber das Gefühl hast, das konnte ich auflösen und kannst uns mal mitnehmen in diesen Prozess, wie das für dich war.
Auf jeden
Ja.
Fall, ja. Es ist mir deshalb wichtig, weil es vielleicht anderen auch so geht.
Ja.
Und ich sage immer, Dinge, die ich für mich weitestgehend reflektiert und abgeschlossen habe, die machen mich nicht mehr besonders angreifbar. Von daher kann ich das gerne teilen.
Ja.
Aber es war so, dass ich mit, ich glaube, ich war 13, 14 oder so, und ich konnte schon sowieso einmal was. Ich konnte schon nicht gut schwimmen. Das war für mich eh schon schwierig, dass ich da nicht die sportliche, krasse Performance leisten konnte, weil ich einfach nicht gut schwimmen konnte. Und damit war Schwimmunterricht in der 7. Klasse der Horror.
Ja.
Ja? Und dann war es auch noch so, irgendwie, die anderen Jungs hatten schon irgendwie Schambehaarung, bei mir waren vielleicht 3 Haare oder so und war mir peinlich, ne, in der Dusche und so. Da musste ich irgendwie da durchkommen und hatte mich einfach nicht so reif gefühlt wie andere. Und dann bin ich einfach nie zum Schwimmen gegangen und habe dadurch immer geschwänzt, habe immer die Entschuldigung selber geschrieben, für meine Mutter gefälscht und so weiter. Und ich war dann noch auf dem Gymnasium und dann sind die Schulnoten halt richtig abgesagt. Das erste Mal war, glaube ich, bin ich einfach sitzen geblieben, weil alles scheiße war, nicht nur wegen dem Schwimmen. Aber dann kam ich ja wieder in die 7. Klasse und hing in diesem, tatsächlich war das wie so ein täglich grüßt das Murmeltier. Je schlimmer es, oder so, es war so schlimm mit dem Schwimmen und anstatt, dass ich da irgendwie einmal durch bin, musste ich da immer wieder durch, weil ich dann sitzen blieb und wieder zum Schwimmen musste. Dann bin ich wieder nicht hingegangen oder wenig. Nee, ich glaube gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ey, weißt du was? Sag deiner Mutter einfach, dass du die Schule wechseln willst, weil du nicht mitkommst und gehst auf die Realschule, dann bist du da raus. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn es gar nicht geht und so, die Schulnoten waren ja auch nicht gut, aber es wäre vielleicht ge gegangen, dann bin ich halt auf die Realschule und dann kam ich dahin. Ja, was ist da? Natürlich auch Schwimmen gewesen, der als Kind nicht drüber nachgedacht. Und dann habe ich da natürlich auch nur geschwänzt und bin da erstmal auch wieder sitzen geblieben. Das heißt, ich habe dann die 7. Klasse das dritte Mal, es ging ja, weil ich ja einmal einen Schulwechsel dazwischen hatte, konnte ich die das dritte Mal machen und war dann wieder in der gleichen Situation, bin wieder nicht hingegangen, wieder die Entschuldigung selber geschrieben, immer eine Erkältung und so weiter, bis dann irgendwann der Klassenlehrer gesagt hat, ich muss den Pelle sitzen lassen, sonst und dann kann er die Schule hier nicht weitermachen. Er muss auf die Hauptschule, und das in diesem Thema. Hat dann meine Mutter angerufen und die sagte, wie, der geht nicht zum Schwimmen, hat davon gar nichts mitgekriegt. Und dann ist für mich das Schlimmste passiert, was mir aber die Note gerettet hat. Meine Mutter sagte dann morgens, ich wollte schön wieder schwänzen, ich weiß nicht, ob es Montag oder irgendwann war, sagte dann so, so, zieh dich an, wir gehen jetzt zum Schwimmen. Ich sagte, wie, was, was, wo? Ja, ich bringe dich jetzt zum Schwimmbad, das war bei uns um die Ecke. Und ich so, nee, wieso? Ja, ich weiß, dass du nie hingehst und dann kriegst du eine 6 auf dem Zeugnis und bleibst du sitzen. So habe ich mit deinem Klassenlehrer abgemacht, kriegst du eine 5. Das kannst du ausgleichen. Ich so, boah, nee, Mama, jetzt wirklich, ich war ja im Prinzip jetzt schon älter als die anderen. Ne? Ich war ja dann schon 14 oder sowas. Und vielleicht hätten sich sogar die Probleme, die körperlichen, eigentlich schon erledigt, dass ich nicht mehr mitgekommen bin, weil ich war 2 Jahre älter als alle anderen, weil ich ja dauernd sitzen geblieben bin. Aber es war deshalb besonders peinlich, dass meine Mutter mich ins Schwimmbad begleitet. Und dann habe ich gesagt, bitte, ich gehe hin, auf jeden Fall, ich verspreche dir, ich gehe jetzt hin, aber bitte komm nicht mit. Nee, ich bring dich hin. Ich so, oh fuck. Und dann ins Schwimmbad, wo dann irgendwie die ganzen Mädels, die ich irgendwie toll fand, mitbekam, wie meine Mutter ins Schwimmbad mitkam und meine Mutter sich an den Beckenrand gesetzt hat und gestrickt hat, die anderthalb Stunden.
Okay, das ist hart, ja. Für einen 14-Jährigen ist das sehr hart.
Boah, und dann habe ich natürlich da irgendwie im Schwimmbad mega meine Show abgezogen, damit jetzt, ne, dass ich da irgendwie gucken musste, wie kompensiere ich das, habe nur Blödsinn gemacht, aber ich war da und habe dann diese 5 bekommen. Letztendlich muss ich meiner Mutter danken, will ich nicht sagen, weil das war irgendwie doch auch traumatisch. Das könnte ich jetzt nicht so gut erinnern, aber ich musste dann irgendwie Salti und Rad schlagen auf dem Einer und so weiter, damit es irgendwie cool rüberkommt, dass der Pelle da ist. Mir war es mega peinlich gewesen. Und das zog sich dann und dann irgendwie weiter. Dann habe ich, war die 7. Klasse endlich geschafft. 8., 9., 10. habe ich dann gemacht, kam Gott sei Dank kein Schwimmen mehr. Und dann bin ich in die 11. Klasse, Fachoberschule für Grafikdesign, wollte dann wieder, ne, Fachabi machen, Grafikdesign und so weiter. Und dann fängt es da wieder an mit Schwimmen.
Gibt's ja
In
nicht.
der 11. Klasse. Und ich kam, war, da hat das noch gar nicht verarbeitet gehabt. Und habe immer noch gedacht, nee, du passt irgendwie nicht. Ne? Du bist irgendwie nicht richtig. Konnte das immer durch das sehr viel äußere Klamottenrebellion, ich war Punk, Grufti und so, das Ganze, habe da mich ausgelebt, aber so, dass, wenn ich die Klamotten ablegen musste, das da drunter, das ging gar nicht. Und dann habe ich da wieder nur geschwänzt und dann bin ich da wieder sitzen geblieben, habe die 11. Klasse zweimal gemacht und dann hatten wir kein Schwimmen, aber dann kam irgendwie meine damalige Freundin in die Klasse und die hat dann Schluss gemacht, während ich da war. Dann habe ich diesen ganzen Berufszweig geschmissen und bin dann dadurch über den Zivildienst, der dann kam, in die Pflege gerutscht. So, dass ich dann gemerkt habe, okay, jetzt das erste Mal gearbeitet, ne, und genau, aber ich habe dann mit mittlerer Reife eben aufgehört, ne, und nicht weitergemacht. Und das hat sich irgendwie lange hingezogen, dass ich überhaupt in Schwimmbäder gehen konnte. Das ging immer wieder mal, aber wenn es dann irgendwie eine Weile gab, wo ich nicht mehr ging, dann war es auch wieder gut, dass ich nicht mehr ins Schwimmbad gegangen
Ja,
bin. Ja.
vielen Dank fürs Teilen. Das ist ja doch sehr persönlicher Teil deiner Geschichte.
Ja, absolut. Merkst du ja vielleicht auch, ne? Das ist direkt unruhig oder so. Und da, genau, das war ein harter Teil und der hat sich aber gelöst. Komischerweise, ich kann immer noch nicht so gut ins Schwimmbad gehen, wahrscheinlich, mit Badehose und so weiter, aber Sauna geht jetzt.
Ah, sehr
Also
cool.
ganz nackt, diese Erfahrung, das war ja der Oberhorror, ne? Diese Vorstellung, dass ich jetzt wirklich in die Sauna gehe oder so, das geht ja gar nicht. Und dann bin ich aber mit meiner jetzigen Freundin und bald oder mit meiner Verlobten, mit der bin ich dann vor 2 Jahren in die Sauna und die hat gesagt, ich wünsche mir das so sehr und du musst ja gar nicht rein, du kannst das schön expositionsmäßig gemacht. Genau, und dann sagte meine Verlobte, komm doch mal mit in die Sauna. Und ich habe dann gesagt, okay, kann man ja machen in so einer Exposition, dass ich da nur ins Café mich mit ihr setze und dann entscheiden kann, ob ich wirklich ohne Morgenmantel und so weiter da rein will. Da bin ich in die Mediterraner Sauna in Bensberg, Bergisch Gladbach bei Köln gegangen. Das ist ein Riesen, wenn du das kennst, weiß ich nicht, ein Riesen Ding. Und mit, weiß ich nicht, 20, 30 Saunen da drin, Riesenlandschaft und so weiter. Und ich saß da in diesem Café oben und mit ihr. Und dann sah ich, wie so unter mir, unter dem Café, da ist so ein Schwimmbecken gewesen, wieder einfach die ersten Leute einfach nackt rum. Und ich so, oh Gott, ist das schlimm. Wieso ist denen das so egal? Und dann habe ich da wirklich eine halbe Stunde gesessen mit ihr gegessen. Sie meinte, jetzt denk doch mal das, mach mal. Hab immer wieder weiter geredet, meinte ich, jetzt hör doch mal auf zu reden. Lass mich einfach gerade in Ruhe. Ich muss das einfach gerade verarbeiten. Und dann haben wir zu Ende gefrühstückt und dann sind wir da so durchgelaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt in die Sauna. Und meinte sie, okay. Und dann habe ich einfach meinen Mantel ausgezogen und stand dann da nackt und meinte, okay, das ging jetzt schnell. Meinte ich, ja, jetzt ist es soweit. Und dann bin ich dahin und dann habe ich gedacht, boah, wie cool ist das denn? Ich mache da irgendwie Barfußlaufcoachings, wo es um, sag ich mal, unten ohne Schuhe geht. Aber eigentlich müsste ich nur noch nackt durch die Gegend laufen, damit ich einfach merke, wie sich Freiheit anfühlt. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist ja der Wahnsinn, das alles mal abzulegen und ablegen zu dürfen. Und alle haben es abgelegt, ne? Ich hatte halt immer Schwierigkeiten. Ich dachte immer, dass ich das so komisch finde, dass man danach im Prinzip die gleichen Leute, die man da trifft, noch vor der Tür, wenn man wieder Klamotten anhat, wenn ich einfach weiter nackt wäre, dass die dann sagen, was machen Sie da? Wo ich sagen würde, ja gut, wir haben uns doch da drin gerade auch nackt gesehen, ist doch scheißegal. Und da denke ich immer so, dass da will immer noch nicht ganz in meinen Kopf, ne, warum das nicht überall geht, ne, und ob es nicht leichter wäre, wir wären einfach alle dauernd nackt, aber dann kommen natürlich andere Themen wie Schutz und ja, Schutz für den einen oder die andere vor allen Dingen. Und da in der Sauna habe ich dann aber einfach gemerkt, okay, ich habe da was verpasst eher, ne, die letzten Jahrzehnte. Und jetzt gerade in der Pandemie geht das ja nicht so, aber ich ziehe es da halt tatsächlich hin und ich merke halt einfach totale Freiheit da und dass es irgendwie gar keine Rolle spielt, ob die anderen auch nackt sind. Und selbst wenn dann immer sagen, man guckt da nicht hin, doch klar, guckt man da hin, ist doch Quatsch. Also alle gucken irgendwie kurz auf den anderen oder so, aber es ist halt kein Thema, ne? So, man macht sich's nicht zum Thema. Und das hat mich tatsächlich sehr befreit von dieser früheren Angst, also auch ins Schwimmbad zu gehen. Wobei das immer noch komisch ist, aber da hat es jetzt, glaube ich, ist eher so eine Erinnerung an die frühere Angst, ne? So. Und die kann ich dann gut bewältigen, indem ich jetzt einfach sage, so, ich kann ja sogar ganz nackt sein von daher. Und das gerne, von daher ist das dann nicht komisch.
Ja, würdest du sagen, dass die Erfahrung noch mal so ein Puzzlestück für deine Selbstakzeptanz dann auch dir gegeben hat?
Absolut, das war das Puzzlestück überhaupt. Und ja, und das auch das, dass man schon manchmal Menschen braucht, die dann auch beharrlich sind, es gut mit einem zu meinen. Ne? Es gibt halt viele Menschen, die meinen es gut mit einem oder sagen das und schaden einem eigentlich nur, indem sie da immer weiter reingehen. Aber es gibt Menschen, die einem sehr nah sind und wenn die dann beharrlich sind, dann kann man nur dankbar sein dafür, dass sie einen wirklich rausleiten aus etwas. Ne? Das war wirklich eine Erlösung, muss ich sagen.
Ja, das ist ganz spannend, dass du das so beschreibst, weil das, glaube ich, für jeden super individuell ist, was da wirklich hilft. Ich wollte sowieso noch mal zurück auf die Situation eingehen, wo du beschrieben hast, dass du in der Tagesklinik warst und vor der Patientin war es, glaube ich, aber ist auch völlig egal, gesessen hast, die ganz viel am Weinen war und du wusstest nicht, also das war so ein Hilflosigkeitsgefühl und ein Mitfühlen. Was würdest du sagen, so aus heutiger Perspektive, weil meistens ist man ja hinterher schlauer als in der Situation selber so, ne? Was würdest du sagen, ist da der Schlüssel gewesen, ein ja hilfreiches Gegenüber zu sein sozusagen, weil das schließt so ein bisschen daran auch an, dass du dir ja von deiner Perspektive aus wünschst, dass da jemand, der dir sehr nahe steht, auf eine liebevolle Art und Weise beharrlich bleibt und irgendwo auch an dich glaubt und so ein bisschen am Thema auch dran bleibt, damit du nicht so viel ausweichen kannst, so habe ich es jetzt verstanden. Da würde es mich voll interessieren, wenn du noch mal vielleicht auch in beide Perspektiven gehst, was du glaubst, was einfach vom Gegenüber eine gute Idee ist.
Ach, das ging ganz schnell. Das war ja wirklich nur so die ersten Tage, war ich plötzlich in der Psychosomatik und hatte vorher wirklich schlimme Schicksale gesehen, die mich kaum berührt haben. Also wenig berührt haben, auch vielleicht zum Selbstschutz, ne? Dass man irgendwo ganz viel stark, also pflegeintensive Patienten, die vorm Sterben, oder ich habe auch Sterbebegleitung gemacht, habe die Leute runtergefahren, dann Leichen und so weiter. Und das Ganze wird aber alles immer ziemlich überspielt und gedeckelt, ne? Im Stationsalltag. Und das ist auch notwendig, auf eine gewisse Art und Weise da die Menschen funktionsfähig auch zu halten, ne? Die da arbeiten, dass sie nicht in alles reingehen. Also wenn ich 45 Patienten habe und davon sind 30 schwerst krank oder so, dann kann man nicht mit jedem mitleiden, das geht nicht. Oder mitfühlen. Und deshalb habe ich dann, ich muss mal gerade die Tür hier zumachen, da habe ich dann einfach über die Visiten zum Beispiel, dass ich ja dann in der Visite mitsaß, in der Psychosomatik mit den Patienten, habe ich einfach mir ganz schnell Dinge abgeguckt und einfach Learning by Doing. Dann kam halt irgendwie eine Patientin in die Visite, hat geweint und dann war halt der Oberarzt oder ne, derjenige hat halt dann dem Raum gegeben, hat die Gefühle verbalisiert, hat dann seine Gefühle, das ist die Gegenübertragung verbalisiert, ne, dass man einfach sagt, okay, ich merke, Sie sind jetzt gerade sehr traurig. Sie sehen, das berührt mich auch. Oder was,
Voll gut,
ne, diese
ja.
Dinge halt, wo ich gemerkt habe, okay, so geht das. Ich muss einfach nur den Trost spenden, den ich gern selber hätte, wenn ich in der Situation wäre. Ne, einfach ein gutes Objekt sein. Und das fiel mir leicht. Es fiel mir leicht, dann zu sagen, ja, das darf jetzt mal sein. Ne, und wir brauchen das nicht direkt wegwischen, die Tränen. Das kann man ruhig mal spüren, wie so eine Träne die Wange runterläuft. Das muss man nicht alles wegmachen. Kennen Sie das? Wann haben Sie sich das zum ersten Mal erlaubt? Zum letzten Mal erlaubt? Ne? Wann? Ja, gar nicht mehr. Ja, dann haben Sie hier Raum. Das ist ein geschützter Raum. Das verlässt den Raum auch nicht. Ne? Oder doch, das habe ich nicht gesagt. Aber ne, im Team wird natürlich alles besprochen. Aber
Ja.
dass man halt schon Sicherheiten liefert. Und einfach, dass ich gemerkt habe, okay, Sicherheit liefern, das ist mir ein Bedürfnis. Anderen Leuten Sicherheit liefern habe ich ja gesagt, die so pampern und packen. So, das ist so ein Ding. Und da musste ich dann natürlich aber auch aufpassen, dass ich das nicht selber zu viel will, ne? Dass ich nicht Nutzen daraus ziehe, für andere da zu sein. Das ist dann für mich wieder ein Thema gewesen, ne? Dass ich dann geguckt habe, wenn die dann am Ende alle nur noch rückläufig waren so in ihrer Entwicklung und alle nur noch 2 Jahre alt, daumennuckelnd vor mir gesessen haben, ne, was dann irgendwann passiert, ne, wenn man so eine Decke haben, muss ich mal hinlegen, legen sich mal aufs Sofa, machen Sie mal die Beine hoch, ne, ganz bla bla bla, und schon geht man halt einfach immer weiter in die Regression und dann das ist auch nicht dienlich, ne, wenn die Leute in der Tagesklinik am Abend nach Hause sollen in ihren Alltag und plötzlich wieder Mutter sind, aber als Dreijährige da ankommen. Und da musste ich so einen Grat finden zwischen Nachnähren der Menschen, dass ich denen einfach was geliefert habe, was sie scheinbar nicht hatten früher, und gleichzeitig die Kompetenzen ansprechen und immer dann Pläne machen. Ne? Wie sieht Ihr Tag heute Abend noch aus? Wie geht's? Wie kommen Sie nach Hause? Was ist dann? Wann gehen Sie ins Bett? Haben Sie schon einen Plan und so weiter? Und dann wieder in die Kompetenzen holen.
Ja.
Das hat man einfach bei Learning by Doing schnell gelernt, ne, wie man Sicherheit erzeugt und Strukturen und Rahmen. Das war so mein Job, die Struktur und Rahmen in der Klinik bestimmen.
Total spannend, weil das ja auch letztlich das ist, was dir in deiner Geschichte ganz oft geholfen hat, so wie du es erzählt hast, ne? Dass du das, was du erfahren
Absolut,
hast,
ja.
auch wirklich gut mitgeben konntest. Das finde ich hier gerade ganz schön. Du hast noch einen Satz gesagt, den ich unbedingt nochmal aufgreifen möchte, weil der mich auch sehr berührt hat. Und zwar war das der Satz, der Schmerz ist schon in mir. Das heißt, da ist schon ein Schmerz in mir, den ich auf irgendwas im Außen, eine Situation, eine Trennung, wie auch immer projiziere. Und jetzt hast du ja auch 4 Jahre, glaube ich, ne, psychosomatische Tagesklinik hinter dir als leitender Stationspfleger sozusagen. Das ist ja auch ganz viel verbunden mit dem Thema Schmerz, vor allem eben auf der körperlichen Ebene. Wie war das da für dich? Hast du das Gefühl, dass deine eigene Geschichte zum Thema Körper, Selbstakzeptanz etc. dir da geholfen hat, auf so eine Verständnisebene mit den PatientInnen zu kommen? Oder war das dir vielleicht manchmal sogar auch im Weg an manchen Stellen, wo du gemerkt hast, so, oh, das ist aber jetzt irgendwie etwas, was auch in meine Geschichte so reinschneidet?
Ja, gute Frage. Also es hat mir sicherlich geholfen. Ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft sich beteiligen kann, wenn er kein Leid kennt. Also ich erlebe das einfach an meinen Kindern, gerade an den Kleinsten, wenn da jemand, also gut, mittlerweile fängt es gerade an bei der 1,5-Jährigen, aber wenn da jemand hinfällt, die essen einfach ihr Brot weiter und gucken, was dem anderen passiert ist, und das interessiert die überhaupt nicht. Oder es interessiert sie, aber sie fühlen das gar nicht mit, ne, weil sie das einfach gerade nicht nachempfinden können, was da gerade passiert ist. Und ich glaube, man muss schon einfach mehrfach auf die Schnauze gefallen sein, um sich einzufühlen in ausweglose Situationen, auch wenn die vielleicht ganz anders aussehen, und sich da gut einzufühlen. Und ja, klar kann das auch gleichzeitig ein Nachteil manchmal gewesen sein. Habe ich jetzt noch nicht so komplett Situationen im Kopf, aber wo vielleicht mein eigener Schmerz, das bei anderen reinprojiziert worden ist und das vielleicht gar nicht so schlimm war, die Situation, und ich sie schlimm geredet habe, aber ich war eigentlich eher abstinent. Also ich habe schon versucht, abstinent zu sein und eher Zuhörer zu sein, als dass ich jetzt zu viel reingegeben habe. Also weder von mir selbst, sondern ich habe wirklich eher Trost gespendet. Ich bin allerdings ganz an die Grenzen gegangen, denn ich komme aus dem Aikido, das ist japanische Kampfkunst, aber sehr pazifistische Kampfkunst, also reine Defensive. Und ich habe das da in der Klinik ja, aufgebaut, dass ich mit den Patienten Aikido gemacht habe. Und habe die tatsächlich auch, wenn ich ganz sicher war, dass sie das aushalten können, habe sie tatsächlich auch in harten körperlichen Kontakt genommen. Jetzt wirklich auch mal nicht in Schwitzkasten genommen, aber ich habe das sehr, sehr klar strukturiert und habe gesagt, es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer eine Lösung für einen gemeinsamen Konflikt, und bin da mit denen ans Eingemachte auch gegangen zum Teil. Und das war dann tatsächlich sogar bis ins Psychologie heute gegangen, ne? Dass man Kampfkunst und Psychotherapie ist noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Es gibt so ein bisschen Voodoo-Pädagogik, da wird das gemacht bei Kinder- und Jugendpsychologie, aber Psychiatrie, aber in der Erwachsenenpsychiatrie ist das nicht häufig. Also man geht ins Qigong und sowas schon, ne? Diese klassischen, wie sag ich mal, Lebenspflege, aber dass man wirklich auch Kampfkunst in der Psychosomatik, Psychiatrie nutzt, ist eher selten, und das war dann tatsächlich ein bisschen ein Projekt und ist auch noch ein bisschen übrig geblieben im Gezeitenhaus, wo ich gearbeitet habe.
Schön.
Aber ich bin halt eben nicht mehr da. Aber ein Kollege von mir, der auch Aikido macht, der hat das dann auch weitergemacht.
Ja, stelle ich mir.
Und da konnte ich das.
Nee, sag du.
Entschuldigung. Ja, da habe ich, glaube ich, tatsächlich, weil ich eine Lösung auch da vor Angst und Schmerz im Aikido gefunden habe, ne? Dass man nicht mehr Opfer ist, dass man einen Plan hat, und dann, das löst Konflikte im Vorfeld, also dass man sich gar nicht mehr von Konflikten angezogen fühlt. Das konnte ich da, glaube ich, ganz gut übertragen, und dass ich sagen konnte, ja, es gibt schmerzhafte Situationen, das habe ich den Leuten auch, ich habe den Schmerz auch zugefügt oder sie sich zufügen lassen, ganz bewusst, ne, dass man so Handgriffe geht, wo man sagt, okay, das ist jetzt unangenehm. Ich sage, okay, bleibt es unangenehm? Oder ändert sich es und so weiter, dass man da in die körperliche Auseinandersetzung ein bisschen reingegangen ist, und da habe ich versucht, Leute profitieren zu lassen davon, dass ich weiß, wie man aus Schmerzen, oder wie man mit Schmerzen umgehen lernt.
Das lässt sich ja total gut übertragen, ne? Ob das jetzt auf der körperlichen Ebene oder auf der psychischen ist, wo der Schmerz sitzt, ist ja sowohl für unsere Gehirnverarbeitung als auch für unser Empfinden eigentlich völlig egal. Es gibt ja nicht umsonst diese ganz enge Verbindung von Körper und Psyche. Das ist mir sowieso immer ein Rätsel, warum das noch nicht in allen Köpfen auf dieser Welt so angekommen ist. Ich finde, da wird noch viel zu viel separat gehalten, was eigentlich irgendwie in eine ganzheitliche Richtung gehört, meiner Meinung nach. Ganz, ganz spannend, wie du das beschreibst. Würdest du sagen, dass diese Kampfkunst ein bisschen ähnlich ist wie das Barfußlaufen, dass dich das auch in so eine Erdung bringt, oder ist das eine andere Facette, die dich da so selbst auch für dich unterstützt hat?
Ist eine andere Facette. Bei der Kampfkunst oder beim Aikido, ich würde vielleicht sagen, es trifft man auch vielleicht beim Wing Chun oder so, je nachdem, was Leute machen wollen. In jedem Fall ist es muss es eine Kampfkunst sein, die mit viel Kontakt, also mit dauerhaftem Kontakt einhergeht, wo Hände und Arme oder wo man in Griff oder in Situationen ist, wo man miteinander sich bewegt. Da kommt für mich, das ist eher der Aspekt der Achtsamkeit bzw. der Konzentration auf den Augenblick. In dem Moment, wo ich jemand anders bewege, kann ich mich überhaupt nicht mehr, ich weiß manchmal 1,5 Stunden nicht mehr, dass ich vor dem Aikido noch ans Einkaufen, an meine Sorgen von morgen und an meine Ängste von morgen oder an den Schmerz von gestern gedacht habe. Ich bin komplett konzentriert auf die Bewegungen, vor allen Dingen auf den Schutz des anderen und auf, dass der mich schützt und so. Man ist so im Kontakt bei dieser Kontaktsportart, dass man, dass ich nicht an anderes denken kann. Und das ist einfach eine Meditationsübung. Man sagt auch, das ist Zen in Bewegung. Und das ist für mich eher der Aspekt. Man ist da auch barfuß, aber das tut mir überhaupt nicht gut. Ich laufe nicht gerne barfuß auf Mattenboden. Also alles, was so, was weich ist oder so und extra weich gemacht wird, ist für mich Barfußgift. Und das tut mir nicht so gut. Und hat auch nicht den gleichen Aspekt. Das eine ist für mich wirklich ja, das Spüren mit den Füßen, aber da bin ich mir sehr bewusst und sehr gewahr drüber, während ich beim Aikido wirklich komplett in die Dynamik und Bewegung eintauche.
Ja, das ist schön, weil das mein erster Gedanke war, dass das eine andere Facette ist, aber auch letztlich in die Achtsamkeit führt, nur eben über einen völlig anderen
Ja.
Kanal, ne? Ja, ganz, ganz spannend. Was ja letztlich auch der Schlüssel ist für Emotionsregulation. Ja,
Wahrscheinlich.
immer wieder da.
Da bist du, glaube ich, bist du gerade besser informiert und am Forschen. Aber ja, ich finde halt, die Achtsamkeit ist natürlich ist so abgedroschen, aber gleichzeitig ist es das Beste, was wir gerade haben in dieser Zeit, um. Und das kann jeder machen, ja, wie er will. Ne? Dafür kann man stricken, zeichnen, egal was
Ja,
man da
genau.
tut. Aber dass man lernt, wieder Monotasking zu machen, sich in eine Sache. Monotasking gibt es nicht. Ne? Muss ja schon atmen dabei, während du irgendwas anderes machst und so. Aber dass man nicht 1.000 Dinge auf einmal macht, sondern vielleicht nur drei.
Ja, das wäre schon mal
Irgendwie.
was.
Und das wäre schon was. Ja. Und selbst dann macht der Körper macht so viel die ganze Zeit alleine. Temperatur regulieren und so weiter. Das sind ja auch alles Dinge, die macht ja der Mensch. Macht ja Körper.
Absolut. Ganz vieles, worüber wir letztlich auch dankbar sein können, ne? Dass wir uns über diese ganzen Körperfunktionen keine Sorgen machen müssen und keine Gedanken. Das funktioniert halt im besten Fall einfach so, ohne dass wir das mitkriegen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, manchmal, ich habe immer einen großen Bogen um Drogen gemacht. Weil, also um irgendwelche harten Drogen gemacht, weil ich eben glaube, dass es da ausgehebelt wird und diese Menschen dann doch erleben, wie es ist, seine Temperatur zu regulieren, wie, also ne, dass sie diese Dinge alle gleichzeitig wahrnehmen. Und ich bin echt froh, dass ich mir das bisher selber vorenthalten habe, weil ich will das gar nicht wissen.
Ja, manche
Ich will
Erfahrungen sind ja auch nicht so gesund.
nicht alles wahrnehmen müssen, was gerade passiert. So, ich glaube, dass diese ganzen Schutzmechanismen in unserem Gehirn, die unser Ich irgendwie stabilisieren und schützen, die sollte man sehr würdigen.
Ja, absolut. Richtig schön. Ich wollte zum Schluss noch einmal in die Richtung gucken, was du denn für Gedanken vielleicht hast, auch für Menschen, die jetzt gerade zuhören und vielleicht merken, okay, so mein Körperakzeptanz ist für mich auch ein Thema, weil das ja, glaube ich, ein sehr verbreitetes Thema ist, zumindest in meiner Welt und meiner Umwelt ist das so. Es ist ja mittlerweile so ganz in Mode, in Richtung Body Positivity zu gehen und seinen Körper jetzt plötzlich total zu feiern und zu lieben. Und ich merke in mir selber, aber auch in meinem Umfeld, dass es ganz viele Menschen gibt, die das auch wiederum total unter Druck setzen und die eigentlich ganz froh sind, wenn sie einfach eine möglichst freundliche, aber neutrale Haltung ihrem Körper gegenüber haben. Vielleicht magst du noch sagen, wie das jetzt so aus heutiger Sicht für dich ist. Bist du jetzt so derjenige, der seinen Körper jeden Tag feiert, weil er so großartig ist, oder sagst du auch, dass das gar nicht nötig ist, um ein gesundes Verhältnis zum Körper zu haben?
Ich glaube, dass man tatsächlich in der Gegenwart tatsächlich Schwierigkeiten bekommt, den Körper so anzunehmen, wie er ist, und dass es einem helfen kann, dass man nicht alles weiß und dass ich vielleicht den Körper bekommen habe, von dem ich noch gar nicht weiß, warum der so ist, wie er ist, und dass ich das erst in der Rückschau weiß. Ja, vielleicht habe ich diesen Körper so mitbekommen, weil, und ich kenne diese Aufgabe nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke, aber ich glaube, dass jeder irgendwie das mitbekommt, was er braucht, und dass er den Körper bekommt, der genau zu ihm passt. Und deshalb ist bei dem einen die Nase ein bisschen länger, beim anderen die und so weiter, weil es irgendeinen Sinn erfüllt oder irgendeinen Zweck erfüllt. Und die Natur, das Schöne ist, die Natur probiert sich aus und wir tun das zu wenig. Und die Natur tut das in der Evolution, die probiert sich aus. Das habe ich für mich einfach durch das Barfußlaufen, weil das hat sehr viel mit Evolutionsbiologie zu tun. Die Evolution spielt und sich als Variante und als Spielfigur zu sehen eines großen Ganzen, und dass wir das einfach nicht überblicken können, wofür das gut ist, dass wir so aussehen, das lässt mich gelassen werden, dass ich weiß, ich muss so aussehen. Denn wenn ich anders aussehen hätte können, dann wäre es so. Ist es aber nicht. Ich sehe eben so aus und ich kenne halt nicht alles. Ich kenne nicht alle Regeln und deshalb muss ich das weder feiern, deshalb muss ich das auch nicht abwerten, sondern es ist so, wie es sein muss, für ein Spiel, das ich nicht kenne. Aber wo es viel, viel Freude bereiten kann, mitzuspielen. Und auch wenn ich nicht, auch wenn es wie beim Fußball, wenn es da gibt es vielleicht Gewinner und Verlierer oder so, aber wenn man eigentlich, wenn man richtig wie die Kinder spielt, dann ist es auch egal, wenn du auf der Verliererseite bist oder so. Und das meine ich jetzt nur auf die Punkte bezogen, die haben alle Spaß dabei, ne? So, und beim Spielen. Und das versauen wir uns durch sowas, dass wir glauben, wir müssten irgendwie alle genormt sein und so. Aber das sind jetzt so Punkte, die weiß derjenige auch, der sich damit beschäftigt, der weiß ja sowieso selber. Es gibt da keinen Weg. Den man anderen überstülpen kann. Da wird jeder seinen eigenen Weg finden. Ich kann halt nur sagen, haltet Augen und Ohren offen für Menschen, die euch dabei helfen wollen und ernsthaftes Wohlwollen haben, da rauszukommen. Dieses positive Reden von Dingen, davon halte ich generell nicht so viel, denn es ist ja wichtig, die Gefühle auch wahrzunehmen, wie sie sind, und sie nicht irgendwie NLP-mäßig wegzureden. Ich finde es wichtig, positiv über Gefühle zu reden, die negativ besetzt sind. Ja? Positiv zu reden über meine Wut und positiv über meine Angst. Darüber kann ich, ne, was nützt die mir, wofür ist die da, warum habe ich das jetzt, ne? Wieso habe ich jetzt dieses Gefühl von Körperscham oder sowas, das zu hinterfragen, anstatt das nicht wahrnehmen zu wollen. Dafür ist wahrscheinlich einfach eben Achtsamkeit generell ein guter Weg und Meditation, um zu schauen, wofür ist das da? Wem nützt das? Wenn nicht mir, wem dann? Ja? Scham ist ja, ich habe das mal in einem Beitrag der katholischen Kirche im Radio oder sowas gehört. Da ging es um Fremdscham, warum Fremdscham so ein schlechtes Gefühl ist, weil es darum ging, dass wir uns, wenn wir uns fremd schämen für jemand anders, dass derjenige natürlich nichts davon hat, weil er das gar nicht mitkriegt, wir aber ein negatives Gefühl haben und der andere sich eigentlich ja schämen sollte, wie in unserer Annahme, es aber nicht tut. Und warum haben wir dieses Gefühl von Fremdscham? Weil dem anderen ein Schutz für sich selber fehlt. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich ist Scham Schutz, ne? Und es gibt Kulturen, in die nicht so individualistisch sind, die viel, viel engeren Raum leben, wie jetzt, weiß ich nicht, in irgendeinem Berberzelt, will jetzt mal das einfach Stereotyp aufmachen. Ich bitte alle Berber-Zeltbewohner, haut mich nicht, wenn ihr da mehr Platz habt, als ich denke. Aber ich glaube, man sitzt da auf engerem Raum, genauso im asiatischen Raum, und da ist Scham ein notwendiges Gefühl, um das bisschen Raum, was ich habe, noch abzugrenzen und nach innen zu gehen und mich mit der Scham letztendlich zu schützen davor, dass die Gefühle nicht aufeinander prallen. Ne? Und von daher hat Scham ja auch was, ja, ist erstmal ein Schutz, und dann muss man halt schauen, kann ich andere Schutzbarrieren errichten, damit ich meine Scham nicht mehr brauche? Kann ich einen strukturellen Schutz entwickeln oder so? Ne? Und dafür ist sicherlich professionelle Hilfe manchmal ganz gut.
Richtig gut und wichtig, was du jetzt alles noch gesagt hast. Gerade das Thema Scham ist meistens tatsächlich eine Emotion, die über irgendwas anderem drüber liegt, quasi. Und genau für diesen Prozess in den Tiefgang hast du richtig schön gesagt, es ist ganz oft eigentlich immer gut und richtig, sich Hilfe zu holen, weil es einfach keinen Punkt im Leben gibt, wo nach Hilfe fragen falsch wäre. Das ist immer ein wichtiger und guter Schritt. Ich finde deine Worte gerade so gut, dass ich die gern nachklingen lassen möchte und sie als Abschlussworte nehme. Ich danke dir von Herzen für das Teilen deiner Geschichte und auch für all die wichtigen Hinweise, die du zwischen den Zeilen und auch in deinen Worten mitgegeben konntest und mitgegeben hast. Ich hoffe, dass es dir jetzt gut geht, da ein
Mir
bisschen
geht's sehr
drüber
gut.
Gesprochen zu haben. Sehr schön, das freut mich. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass du mit einem guten Gefühl auch hier rausgehst. Ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist.
Ja, ich danke dir, und ich verfolge mal einfach weiter dein Schaffen und freue mich daran.
Ich hoffe sehr, dass du einen Mehrwert für dich aus dieser Folge ziehen konntest und dass es dir mit den Gedanken und Gefühlen, die in dieser Folge vielleicht aufgekommen sind, bei dir gut geht. Alle nötigen Zusatzinformationen und Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Gerne kannst du auch auf Instagram vorbeischauen, denn zur heutigen Folge gibt es natürlich auch wieder einen Beitrag, unter dem du Fragen stellen und kommentieren kannst, Feedback geben kannst und was dir noch so einfällt. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.